Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen zur Episode 20 dieses Podcasts, wo es heute um strategische Luftangriffe der Alliierten auf deutsche Ziele im Ersten Weltkrieg geht. Ja, richtig, Erster Weltkrieg. Die Luftwaffen spielten damals nur sekundäre Rollen, anders als im Zweiten Weltkrieg, und häufig sieht man vor dem inneren Auge nur den roten Baron Manfred von Richthofen und kleine Doppel- und Dreidecker-Jagdflugzeuge, die sich über der Westfront gegenseitig jagen, wenn man an den Luftkrieg im Ersten Weltkrieg denkt. Das greift aber zu kurz.
Zur Begründung der Themenwahl.
Der Erste Weltkrieg wäre etwas, worüber man in epischer Breite diskutieren würde, wenn er nicht nach kurzer Zeit schon vom Zweiten Weltkrieg in den Schatten gestellt worden wäre. Der Erste Weltkrieg hat aber Millionen von Menschenleben beeinflusst. Allein deswegen schon sollte er nicht vergessen werden.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Keine.
Die Quellen.
Zwei Bücher und Wikipedia helfen mir heute. Janusz Pikalkiewicz, Der Erste Weltkrieg, Econ Verlag, Düsseldorf, Wien, New York, 1988, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg, 1998. Das ist ein Riesenwälzer vom polnischen Historiker, dessen Namen ich hoffentlich halbwegs richtig ausgesprochen habe. Er hat sehr umfassende Bücher zu beiden Weltkriegen geschrieben. Hans-Joachim Mau und Charles E. Scurrell, Flugzeugträger, Trägerflugzeuge, Bechtermünz Verlag, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg, 1996. In diesem Buch werden Flugzeugträger des 20. Jahrhunderts sowie ihre Flugzeuge strukturiert über die Zeitachse und in Einzelprofilen beschrieben. 1914 steckte die Luftfahrt in den Kinderschuhen. Wer sich davon ein gleichermaßen informatives und unterhaltsames Bild machen will, dem sei der Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten empfohlen. Auf Englisch Those Magnificent Men in Their Flying Machines. Der Film spielt 1910 und es geht um ein Luftrennen zwischen London und Paris. Die Maschinen in dem Film sind alle echt, kein CGI und keine Modelle. Und ungefähr so waren die Luftwaffen 1914 auch ausgestattet. Mit langsamen, zerbrechlichen Flugzeugen, die kaum Nutzlast tragen konnten und denen auch nur wenig zugetraut wurde. Luftaufklärung 1914 wurde von den Landstreitkräften zum Großteil ignoriert. Und erst als durch den Stellungskrieg die Kavallerie als Aufklärer ausfiel, wurde mangels Alternative auf die Luftaufklärung zurückgegriffen. Luftaufklärung durchführen und feindliche Luftaufklärung unterbinden. Das war das Brot- und Buttergeschäft der Luftstreitkräfte an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Von Anfang an gab es aber auch Versuche, Luftangriffe durchzuführen, mit Bomben und Bordwaffen. Auf deutscher Seite wurden dafür anfangs gerne Zeppeline herangezogen, da sie sowohl eine große Nutzlast als auch eine große Reichweite hatten. Die Alliierten setzten dagegen früh auf Flugzeuge. Ein solcher früher Luftangriff wird auf Seite 155 im Buch von Pikalkiewicz beschrieben. Am 21. November 1914 starteten drei britische Avro 504 Flugzeuge in Belfort, Frankreich und griffen die Zeppelinwerft in Friedrichshafen am Bodensee an. Wikipedia spricht zwar von vier Flugzeugen, aber gut, das soll uns nicht stören. Es waren eine Handvoll. Die Avro 504 war ein britischer Doppeldecker, der seit 1913 bei der britischen Luftwaffe Dienst tat. Angetrieben wurde das Flugzeug von einem 80 PS Motor, spätere Versionen hatten auch 110 PS. Die Geschwindigkeit war allerdings bescheiden, maximal 153 km/h bzw. 95 Meilen pro Stunde bei späteren Versionen mit Reisegeschwindigkeiten von eher 119 km/h bzw. 74 Meilen pro Stunde. Die Reichweite betrug rund 400 Kilometer bzw. 250 Meilen. Die Bewaffnung bestand aus einem Maschinengewehr, Kaliber 7,7 mm, das auf dem oberen Flügel installiert war, um über den Propellerkreis hinwegzuschießen. Die 504er taten während des ganzen Krieges über Dienst, bekamen allerdings schnell sekundäre Aufgaben, als bessere Maschinen verfügbar waren. Nach dem Krieg dienten sie noch bis in die 1930er Jahre als Trainer. Aber 1914 waren sie eben Frontflugzeuge. Für den Einsatz gegen die Zeppelinwerft erhielten die Avros Zusatztanks und je vier Bomben von 9 Kilogramm Gewicht. Während Luftkämpfe zu dieser Zeit eigentlich im direkten Frontgebiet stattfanden, flogen die Briten dieses Mal rund 200 Kilometer tief in deutsches Gebiet hinein. Beim Endanflug auf die Werft flogen sie in nur 3 Metern Höhe über den Bodensee, um die Deutschen zu überraschen. Allerdings wurden die Deutschen gewarnt. Ich zitiere nun aus dem Pikalkiewicz-Buch, Seite 155, einen Artikel der Neuen Züricher Zeitung vom 22. November 1914. Der erste Flieger nahm direkt die Richtung gegen die Zeppelin-Werft. Er näherte sich mit ungeheurer Geschwindigkeit. Sobald er in Schussweite kam, krachten die Schüsse der Kanonen und knatterte das Maschinengewehrfeuer des Abwehrkommandos. Der Flieger beschrieb über der Halle einen Kreis und sauste dann mit rasender Schnelligkeit aus etwa 1000 Metern Höhe direkt auf die Ballonhalle hinab. Es folgte eine aufregende Szene. Die Landsturmleute, die zur Bewachung der Halle aufgestellt waren, eröffneten ein heftiges Feuer auf das niedergehende Flugzeug. Das Maschinengewehrfeuer knatterte und das Geschützfeuer weckte ein 1000-faches Echo über dem See. Als der Flieger nur noch etwa 40 Meter über der Halle war, sah man plötzlich einige kochtopfähnliche Bomben herabfallen. Gleichzeitig aber schien der Flieger die Herrschaft über seinen Apparat verloren zu haben. Der Doppeldecker sauste in steilem Gleitflug zur Erde, wo er noch etwa 50 Meter weiter rollte und dann auf einer Wiese auf dem Gelände der Zeppelin-Werft stehen blieb. Der Journalist beschreibt mit spektakulären Worten, wie Squadron Commander Briggs abgeschossen und gefangen genommen wurde. Bei diesem Angriff gelang es den Briten, die Zeppelinhalle und ein Gasometer zur Erzeugung von Wasserstoff für die Zeppeline zu treffen. Natürlich war der Effekt des Luftangriffes in keiner Weise vergleichbar mit dem, was während des Zweiten Weltkrieges geschah. Wie sollte es auch, bei nur wenigen Angreifern mit sehr leichten Bomben. Aber wir sehen hier schon alle Elemente des Luftkrieges und Einzelattacken wie diese zeigten, was möglich war. 4 Jahre später, am 19. Juli 1918, führten die Briten einen weiteren spektakulären Angriff durch. Dieses Mal war das Ziel Tondern, eine Zeppelin-Basis in Nordschleswig, was heute zu Dänemark, damals aber zu Deutschland gehörte. Da das Ziel außer Reichweite landgestützter Flugzeuge lag, wurde der Angriff vom Flugzeugträger HMS Furious aus durchgeführt. Bevor ich den Angriff beschreibe, lasst mich kurz etwas ausholen. Wer jetzt Angriff vom Flugzeugträger hört, sieht vor dem inneren Auge vermutlich Flugzeugträger, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg kennen. Ein großes Flugdeck und eine sogenannte Insel als Aufbau an der Seite. Das Bild streicht ihr bitte direkt. Die HMS Furious begann ihr Leben als Courageous-Klasse Schlachtkreuzer und durchlief mehrere Stadien des Umbaus. Ursprünglich sollte sie ein konventioneller Schlachtkreuzer werden. Die Bewaffnung sollte aus 2 Doppelgeschütztürmen Kaliber 38,1 cm bestehen, mit je einem Turm am Bug und am Heck. Die Sekundärbewaffnung sollte aus 6 Triple-102mm Geschütztürmen, 2 Doppel-76mm Flakgeschützen und 2 Torpedorohren bestehen. 842 Mann Besatzung sollten mit 32 Knoten durch die Weltmeere fahren können. Aber schon gleich zu Beginn wurde ein Geschützturm durch einen Großhangar für 10 Flugzeuge und ein Flugdeck hinter den turmartigen Aufbauten in der Mitte des Schiffes ersetzt. Bei einer Gesamtlänge von etwa 240 Metern standen den Piloten weniger als 1/3 der Schiffslänge zur Verfügung. Die Länge des Flugdecks betrug gerade mal 49 Meter bzw. 160 Fuß. Das reichte gerade so zum Starten, aber Landungen waren lebensgefährlich. Nur höchst erfahrenen Piloten gelang das. In der nächsten Iteration des Schiffes demontierten die Briten nun den anderen Geschützturm und bauten ein 91 Meter Landedeck auf das andere Ende des Schiffes. Der turmartige Aufbau in der Mitte des Schiffes blieb allerdings. Auf schienenartigen Ministraßen konnten Flugzeuge an den Aufbauten vorbei von einem zum anderen Flugdeck verschoben werden. Warum die Briten so auf den Aufbauten bestanden und dadurch die Piloten dazu zwangen, quasi mit Sicht auf eine stählerne Mauer zu landen? In jedem Fall war die HMS Furious in diesem Zustand, als sie 1918 in Richtung Tondern aufbrach. Rund 150 Kilometer vom Ziel entfernt starteten 7 Sopwith Camel Flugzeuge. Die Sopwith Camel war seit 1917 bei den britischen Streitkräften im Einsatz und hatte sich als sehr erfolgreiches und robustes Kampfflugzeug erwiesen. Kein Vergleich mehr mit den fragilen Modellen von 1914. Angetrieben wurde sie von einem 130 PS Motor und sie erreichte eine Maximalgeschwindigkeit von 182 km/h bzw. 113 Meilen pro Stunde. Die Reichweite betrug 480 Kilometer und sie war mit 2 7,7 mm Maschinengewehren bewaffnet. Das klingt jetzt nicht wesentlich besser als die Avro, aber was Stabilität und Manövrierfähigkeit angeht, liegen zwischen den Flugzeugen von 1914 und 18 Welten. Für den Einsatz gegen Tondern wurden die Sopwith Camels mit leichten 23 Kilogramm Bomben ausgestattet. Die 7 Flugzeuge attackierten in 2 Wellen und konnten 2 Zeppeline, LZ-99 und LZ-108 zerstören, sowie ihre Hangars beschädigen. Die deutsche Bodenbesatzung wurde durch den Angriff zwar vollkommen überrascht, es gab allerdings keine Toten und nur 4 Verwundete. Für die Briten war der erfolgreiche Angriff allerdings kostspielig. Kein einziges Flugzeug kehrte zum Träger zurück. Die deutsche Luftabwehr erzielte nur wenige Treffer, daran hatte es also nicht gelegen. Eins der Flugzeuge musste bereits beim Anflug wegen Motorschaden umkehren. Eine Landung war allerdings nicht möglich, deswegen gab es eine Notlandung auf dem Wasser. 3 der britischen Piloten hielten eine Rückkehr aufgrund von Treibstoffmangels nicht für möglich und landeten stattdessen im neutralen Dänemark, wo sie interniert wurden. Die anderen 3 wagten eine Rückkehr zur Flotte, konnten sie jedoch nicht auffinden und mussten daher notwassern. Ein Pilot kam bei der Notlandung ums Leben. Dieser Angriff zeigte wieder, was möglich war, aber auch was noch nötig war. Die Briten wagten keine trägerbasierten Angriffe mehr während des Krieges, da eine Verlustquote von 100% logischerweise untragbar war. Die HMS Furious wurde nach dem Krieg in einen Flugzeugträger mit einem einheitlichen Flugdeck umgewandelt und 1925 wieder in Dienst gestellt. Sie diente bis 1944 bei der Royal Navy und wurde nach dem Krieg zwischen 1948 und 1954 verschrottet. Die beste Zeit der Zeppeline war 1918 schon vorbei und Angriffe wie dieser unterstrichen das nur noch. Stattdessen war die Zeit des Flugzeuges längst angebrochen.
Abschlussworte.
2 Luftangriffe, Friedrichshafen 1914 und Tondern 1918, zeigen exemplarisch, wie strategisches Bombardement während des Ersten Weltkrieges zum Teil aussah. Einzelne Flugzeuge, geflogen von kühnen Piloten, wagten Dinge, die vor ihnen noch niemand gewagt hatte. Flüge tief in Feindesland, Abwurf von Bomben, Tieffliegerattacken, Starts von Flugzeugträgern aus, all das, was im Zweiten Weltkrieg perfektioniert und heutzutage Brot- und Buttergeschäft moderner Luftstreitkräfte ist, wurde damals mit harter Pionierarbeit erprobt. Auf deutscher Seite wurden für die strategische Luftkriegsführung zunächst Zeppeline und später Groß- und Riesenflugzeuge unter anderem von der Firma Gotha eingesetzt. Darauf werde ich bei Interesse in zukünftigen Episoden eingehen.
Vielen Dank fürs Interesse!